Dieser Talk wird präsentiert vom TUI Tschüss und Ciao Podcast.
Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin der Reto Sauter, Redakteur von Travel News. Heute schauen wir auf die Weltmeer. Mein Gast ist seit gut 30 Jahren mit der Hochseeschifffahrt verbunden und gilt international als einer der profiliertesten Schifffahrtsanalysten und Kreuzfahrtexperten. Er hat ein eigenes Coaching- und Beratungsunternehmen und lehrt an verschiedenen Hochschulen Wirtschaftsführungs-, Kommunikations-, Design- und Tourismusthemen. Herzlich willkommen, Thomas P. Illes.
Danke, dass ich hier sein darf, Reto. Ja, und schön, dass wir miteinander uns miteinander austauschen können.
Thomas, du kommst in deinen vielen Funktionen sehr viel um. Wo bist du jetzt gerade zuletzt unterwegs gewesen?
Muss ich auch überlegen, ganz profan, in Worms, an der Hochschule Worms Deutschland. Es gibt manchmal auch weitere Destinationen. Das war nicht so weit weg gewesen.
Was hast du dort gemacht?
Dort war ich eingeladen, um in 90 Minuten probieren, Aviation- und Tourism-Masterstudenten, das war in Englisch, weil das sind internationale Studierende, einfach den Kreuzfahrtmarkt, Schifffahrtsmarkt, Logistik, so ein bisschen, gewisse Kennzahlen und so zu vermitteln, Marktmechanismen. Und das war noch relativ heftig, das nur in 90 Minuten zu machen, aber wir haben doch, glaube ich, das eine oder andere können anschauen.
Du bist auch Anfang Jahr viel auf Reisen gewesen und hast unter anderem die Icon of the Seas, das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt, auf der Jungfernfahrt unter die Lupe genommen. Wie fällt dein Urteil aus?
Ich war relativ skeptisch am Anfang, weil ich dachte, immer grösser, immer fancier und so. Also das Amerikanische, wo wir alle das Gefühl haben, das ist ein bisschen übertrieben. Auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen sehr in Kritik geraten, was ich verstehen kann. Bin dann aber dann doch sehr positiv überrascht gewesen von der Güte, von der Hochwertigkeit vom Ganzen. Also es ist, die Masse ist eigentlich in dem Sinn gar nicht so gemerkt. Obwohl es nicht noch nicht ausgebucht war, ganz, aber wenn es voll wäre, das macht es mittlerweile extrem gut. Und es ist nicht einfach nur billiger Kitsch. Das ist eigentlich sehr spannend gewesen. Insofern ist es wirklich eine spannende Alternative für viele Leute. Aber es ist halt schon kalbengross. Also manchmal hast du wirklich nicht gewusst, ist das jetzt die Schiffsbreite, die du da siehst, oder die Schiffslänge. Aber ja, für Familien, für Leute, die ein bisschen etwas erleben und so in dieser Richtung, ist es eine spannende Alternative.
Man hat das Gefühl, dass sich die Reedereien immer mehr ein bisschen überbieten wollen mit noch grösseren Schiffen, mit noch spektakulärerem Schiff. Was hast du für einen Eindruck? Wollen das Passagier überhaupt oder ist das auch ein bisschen Prestige?
Ja, es ist vor allem eine wirtschaftliche Frage. Grosse Schiffe haben von den ökonomischen Skaleneffekten, nimm zum Beispiel den Airbus A380, obwohl der jetzt noch nicht so ein Erfolg ist. Aber man redet ja jetzt wieder davon, dass man vielleicht eine neue Version von einem A380 will, weil halt, wenn du mehr Passagiere kannst unterbringen, hast du einfach pro Passagier tiefere Kosten. Es ist profitabler. Also grosse Schiffe sind sehr profitabel. Auf der anderen Seite gibt es nicht nur den Trend, dass sie immer grösser werden, respektive, dass man probiert, immer mehr Passagiere irgendwie in ein Schiff reinzubringen. Es gibt auch den umgekehrten Trend im Luxusbereich, dass man dort probiert, auch wieder kleiner zu gehen. Aber natürlich wird das durch die Individualität wird's auch teurer.
Wie kommt das an, jetzt die Kleineren? Man hat letztens jetzt gehört, dass das ein Boom erlebe, jetzt auch nach Corona, wo die Leute häufig ein bisschen mehr Abstand wollen und nicht mehr in allzu grossen Gruppen unterwegs sind. Ist das wirklich so? Siehst du dort viel Potenzial?
Ich sehe bei beiden grosses Potenzial. Also die grossen Schiffe kommen sehr gut an, weil die sich extrem viel bieten, gerade für Familien und Mehrgenerationsreisen. Die ganze Infrastruktur wird zum Teil sehr geschätzt. Dort probiert man natürlich auch, durch das, dass man ganz viele verschiedene Angebote hat, merkst du gar nicht mehr. Das Vorurteil, yes, auf so ein Kreuzfahrtschiff werde ich nie gehen, mit diesen Massen. Du merkst die Massen, wenn es gut gemacht wird, und die meisten Reedereien machen es wirklich gut, du merkst das gar nicht. Auf der anderen Seite, die kleinen Schiffe, die können dich individuell, können dich natürlich Häfen ansteuern, die grosse nicht können. Du kannst, dort ist Destination sehr viel wichtiger. Das Entertainment ist eigentlich Destination, ist Natur. Und auch da verzeichnen wir extrem hohe Zuwachsraten. Alle vor allem Antarktis, Polargebiet, wo dann wieder die Frage aufwerfen lässt, wie lange können wir das noch machen? Wie lange ist das noch Responsible Tourism? Das ist wieder die andere Frage. Aber beide Segmente laufen gut. Überhaupt kann man sagen, die Kreuzfahrtindustrie hat sich nach der Pandemie extrem erholt. Es boomt wieder wahnsinnig.
In Zeiten, wo Nachhaltigkeit gross geschrieben wird, ist die Kreuzfahrtindustrie vielen Leuten ein Dorn im Auge. Du hast Nachhaltigkeit vorher kurz angesprochen. Die Industrie gilt als Luftverpester, Meerverschmutzer und Treiber vom Massentourismus. Ich tue jetzt extra ein bisschen überspitzen. Zu Recht?
Teilweise zu Recht. Früher sicher noch mehr. Ich würde sagen, mittlerweile hat sich auch die Industrie geläutert. Man muss vielleicht sagen, es ist nicht einmal 1% von allen Schiffen auf der Welt mehr sind Kreuzfahrtschiffe. Also das ist auch etwas, das immer so scheint. Jesus Gott, wenn die Kreuzfahrtschiffe weiterfahren, dann geht die Welt unter. Eigentlich ist es nur eine ganz, ganz kleine Nische. Und die sehr viel grössere Anteil an dem Ganzen hat noch die Gesamtschifffahrt. Also ich sage immer auch, no shipping, no shopping. Ich könnte es auch umgekehrt sagen, wenn wir nicht mehr einkaufen, bräuchten wir kein Schiff. Oder? Aber die Frachtschiffe und so, die wir brauchen, da heisst es immer, ja, die brauchen wir ja, aber Kreuzfahrten brauchen wir nicht. Ob wir dann all die Waren, die wir immer kaufen, auch brauchen, andere Frage. Oder? Aber was man muss sagen, ist, dass Kreuzfahrtschiffe und Fähren, also die Passagierschiffe, eigentlich die Treiber sind seit Jahrzehnten von neuen, nachhaltigeren Technologien, weil die haben lange das Geld gehabt und die Frachtschifffahrt weniger. Und die haben eigentlich ganz viel, wenn es um Innovationen geht, wenn es um Dekarbonisierung geht, weg von den fossilen Treibstoffen, die wir übrigens ja in anderen Industriebereichen auch haben. Also das ist ja nicht nur bei den Kreuzfahrtschiffen so und im Tourismus. Sind eben gerade die viel gescholtenen Kreuzfahrtschiffe die gewesen, die sehr viel Innovation hineingebracht haben, wo die Gesamtschifffahrt davon profitiert. Also insofern, ja, es ist ein Problem gewesen, es ist auch jetzt noch ein Problem, es ist eine Herausforderung, aber die Industrie ist sehr viel agiler geworden und probiert sehr viel konsequenter die Probleme, die man lösen muss, das weiss die Industrie, auch wirklich zum Lösen zu bringen.
Was hast du das Gefühl, warum hat dann die Kreuzfahrtindustrie ein relativ schlechtes Image, so ein bisschen der generellen Wahrnehmung von vielen Leuten?
Erstens sind die Kreuzfahrtschiffe einfach sichtbar. Oder wenn du natürlich jetzt irgendwo in Dubrovnik bist oder Santorini bist und dann plötzlich kommt so ein riesiges Ding, das fordert die Leute natürlich schon aus, ja, was soll man jetzt von dem halten? Also die Technikgläubigkeit, der Machbarkeitswahn, die Dekadenz, die einhergeht mit dem, kann man sagen, das kommt nicht gut. Venedig ist ein gutes Beispiel. Oder die schöne, alte, pittoreske Stadt Venedig und da kommt so ein riesiges Ding. Also das ist natürlich etwas, wo, obwohl, wie wir gesagt haben, dass die Industrie doch relativ klein ist, sie scheint dann im Moment gerade extrem gross und übermächtig. Wie Invasoren kommen denn die Kreuzfahrttouristen und nehmen all die Landstriche ein? Das wird zum Teil so empfunden und zum Teil auch zu Recht. Ich glaube, das ist mal das eine. Ja, und Schiffe sind halt schon immer irgendwie Symbol gewesen für ganz vieles. Oceanliner und Titanic, oder was alles läuft, das ist auch so das Gefühl von Luxus, was es natürlich heute nicht mehr ist. Es hat natürlich Luxusschiffe, aber es gibt auch andere für den Massenmarkt. Also es ist einfach ein sehr dankbares Symbol für so vieles. Und was mir auffällt, ist, Leute, die wollen zeigen, dass sie intellektuell sind und dass sie kultiviert sind, die sind immer ganz schnell zu sagen, oh nein, Kreuzfahrten würde ich nie machen. Oder anders, wenn du sagst, du machst eine Kreuzfahrt, dann bist du automatisch eigentlich ein ziemlich verantwortungsloser Vollidiot. Und das ist einfach etwas, mit dem muss die Industrie leben. Und das führt auch dazu, dass man in vielen Medien, in den Feuilleton und kultivierteren Medien immer wieder auch Cruise-Ship-Bashing haben. Das läuft immer noch gut. Also Klickzahlen und Leserzahlen gehen immer ruhig bei einem Thema Schiff.
Also sagst du, das ist ein Elite-Thema, wo man sich dort ein bisschen profiliert, indem man gegen Kreuzfahrtschiff schiesst und findet gar nichts für uns?
Absolut. Ich denke, wenn du sagst, dass du das hast, das kannst du jetzt leider nicht mehr machen. Vor ein paar Jahren hätte man es noch machen können, wenn du gesagt hast, ich mache einen Iran-Rundreise. Bist du automatisch jemand gewesen, das ist ein interessierter, kultivierter, verantwortungsvoller Mensch. Der interessiert sich für so etwas. Wenn du sagst, du machst eine Kreuzfahrt, wie ich vorher gesagt habe, dann gilt es als oberflächlich, nicht sehr interessiert. Und das ist schon ein bisschen nach wie vor spürbar. Dass man kann das so sagen, sag du mir, wo du herreisest und ich sag du mir, wer du bist. Also Reisen ist schon etwas, wo die Leute sich eigentlich durch das differenzieren und definieren, wer sie sind, wo man herreist und was man macht.
Du hast vorher Venedig erwähnt, es gibt andere Beispiele, Palma de Mallorca oder auch Amsterdam, wo die Ankünfte von Kreuzfahrtschiffen einschränken oder zum Teil sogar komplett verbieten, aber eine gewisse Grösse. Findest du das der richtige Weg, um den Massentourismus abzufedern?
Was der richtige Weg ist, um Massentourismus generell abzufedern, das sind wir ja in allen Tourismusbereichen extrem am Diskutieren. Ich glaube, es kann sicher eine richtige Richtung sein. Vor allem, es geht darum, dass man nicht dürfen, ganz viele Kreuzfahrtschiffe am gleichen Tag am gleichen Ort haben. Das ist mal das, oder? Und dann geht es darum, wie kannst du das planen? Das durch Digitalisierung und durch miteinander reden. Aber dann ist wieder die Frage, wenn man das miteinander abspricht, wer, wenn, wo ist, ist das denn kartellrechtlich überhaupt noch zulässig? Also, man müsste eigentlich sagen, dann kommst du, dann kommt jener, also, dass es nicht immer alle gleichzeitig da sind. Das ist das eine. Weil es gibt viele Tage, auch in Amsterdam, da ist kein da. Und dann gibt es wieder solche Tage, wo dann ganz viele da sind. Und das muss man entzerren. Ich glaube, das ist mal eins, was wichtig wird sein. Da gibt es momentan immer mehr Bestrebungen. Dubrovnik hat da auch viel gemacht. Da bin ich auch in der Beratung gewesen vom Bürgermeister von Dubrovnik zusammen mit der Cruise Lines International Association, CLIA, dem Branchenverband, wo wir auch Wege gesucht haben, wie können wir das Ganze entzerren. Das ist zunehmend wichtig. Und auf der anderen Seite ja, diskutieren wir ja auch alle, wie viel Tourismus verträgt die Welt. Ohne Tourismus haben wir gesehen, während der Pandemie ist es für ganz viele Länder schwierig. Die überleben einfach nicht. Also, Leute hungern, die Leute haben einfach kein Einkommen. Zu viel Tourismus ist auf der anderen Seite auch schwierig. Und da, glaube ich, sind wir dran, müssen schauen, wie man da eine Lösung findet.
Was ich mich manchmal so ein bisschen frage bei diesen Diskussionen, ist das überhaupt möglich, dass man die Kreuzfahrten besser verteilt, vielleicht auch auf andere Gebiete, in andere Städte? Ich bin immer so ein bisschen der Meinung, die Leute, die auf Venedig wollen, wollen auf Venedig und nicht auf Triest und nicht irgendwo sonst hin. Wie siehst du das? Gibt es da schon noch Potenzial von Städten, von Orten, von Gegenden, wo da durchaus neue Spiele kommen können, die vielleicht noch gar nicht so auf dieser Landkarte sind?
Gibt es natürlich schon und es gibt immer mehr Bestrebungen, eben auch neue Häfen zu entwickeln. Was heisst entwickeln? Natürlich baut man keinen neuen Hafen, man baut vielleicht eine neue Infrastruktur für Kreuzfahrtschiffe in einem Hafen, der das noch nicht hat. Aber die Häfen existieren, Destinationen existieren. Es geht darum, wie vermarktet man das, wie probiert man auch Leute dazu zu motivieren, eben andere noch nicht so entdeckte Sachen, das haben wir ja im Tourismus grundsätzlich auch wieder, oder? Die Frage ist einfach, wie lange bleibt das noch ein Geheimtipp? Kaum wird das irgendwann auf Social Media postet, jetzt haben wir einen Geheimtipp gefunden, ist es nicht mehr. Und dann haben wir das Problem wieder. Aber da gibt es schon Potenzial, auch neue Destinationen zu entwickeln. Das wird auch gemacht. Und auf der anderen Seite ist es auch im Interesse der Branche. Ich habe neulich mit dem CEO, damaligen CEO von Silver Sea Cruises, das ist eine Luxusreederei, geredet und der gesagt, wenn er auf Santorini geht, hat er ein Problem. Seine Leute, die zum Teil, seine Gäste, die zum Teil aus Australien, Mexiko und weiss der Teufel, wo kommen, die wollen Santorini sehen. Denen kannst du nicht sagen, das gehen wir jetzt nicht anschauen. Wenn die aber in Santorini sind und es sind gleichzeitig 5 Schiffe vom Massenmarkt dort, dann kann er, sobald die Leute das Schiff verlassen, nicht mehr das Luxuserlebnis bieten, das er an Bord bieten kann. Weil jetzt müssen die Luxusleute, die sehr viel mehr gezahlt haben, das mit 10.000, 20.000 anderen Leuten teilen. Also ist es auch nicht in seinem Interesse, dass es so viele Leute gibt. Und da kommt die grosse Frage, wer darf überhaupt noch reisen? Wer soll reisen? Können wir es nur über den Preis machen? Reisen ist kein Menschenrecht, sagen wir immer wieder. Es wird vermutlich nur über den Preis möglich sein, das zu steuern.
Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Reisens mit dem TUI Tschüss und Ciao Podcast. Entdecken Sie inspirierende Geschichten, Geheimtipps und Reiseerlebnisse, die Ihr Herz höher schlagen lassen. Hören Sie rein und lassen Sie sich von unseren Reisegeschichten inspirieren.
Thomas, du bist im Kanton Luzern geboren, aufgewachsen, wo es durchaus ein paar schöne Seen hat, aber die Weltmeere sind ja dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Wie bist du als Schweizer zu der Hochseeschifffahrt gekommen?
Als Kind, wo ich mit meinen Eltern, ja logisch, als Kind noch nicht selber unterwegs war, auf einer Fährfahrt war in der Ostsee von Traumünde auf Kopenhagen. Damals hat es die Linie noch gegeben. Und das habe ich das erste Mal einfach gesehen, die Weite vom Meer, die Elemente, der Wind und eben einfach die Weite hat mich, gell, wenn man in Luzern aufwacht, sieht man Berge. Ja. Das ist nie so ein weiter Blick. Und der weite Blick plötzlich und dann das Zusammenspiel von der Technik mit dem Schiff, wo da seinen Weg bahnt, das hat mich dort so in Band gezogen und bis heute eigentlich nicht mehr weggekommen. Und habe dann ganz viel anderes noch gemacht, beruflich in verschiedenen Bereichen, aber immer wieder Schifffahrt, eben die Hochseeschifffahrt vor allem. Und das ist auch etwas, was vielleicht nicht typisch ist für einen Schweizer oder überhaupt nicht typisch ist für gewisse Leute. Ich kann es gerne, wenn es stürmt. je stürmischer, desto besser. Es ist einfach einer der wenigen wirklich spannenden Naturerlebnisse, die man noch erleben kann. Ich meine, du kannst natürlich auch einen Wüstensturm erleben. Du kannst im Himalaya kannst du erleben, wie es ist, wenn du einen Sturm hast in den Bergen. Aber dann musst du dich immer schützen. Ja. Dann musst du bivakieren, musst dich darfst ja nicht dich zu fest irgendwie der Natur öffnen, sonst noch stirbst unter Umständen. Und auf dem Schiff hast du wirklich die Möglichkeit, 10, 15 Meter hohe Wellen zu erleben. Und wenn man das gut beherrscht, und bei Reedereien, die das gut machen, die beherrschen das wirklich gut und immer nie die Demut vom Meer verliert. Man darf nie denken, dass man stärker ist mit der Natur. Das sind wir nie. Dann hast du unglaubliche Erlebnisse. Und das ist eigentlich der Sens vom Ganzen, der mich bis heute noch im Bann zieht.
Bist du auch schon sehr krank geworden?
Noch nie.
Was gibt es für Tipp? Allenfalls für Leute, die sagen, ich bin auch gerne auf dem Meer, aber es ist mir einfach manchmal stürmisch und zu hohe Wellen und ich vertrage es nicht. Gibt es irgendeinen Ansatz?
Es gibt natürlich Medikamente. Das würde ich natürlich dann sehr ernst nehmen. Und natürlich Binsenwort, das aber nicht so einfach zum Umsetzen ist, keine Angst haben. Die Angst an sich ist schon etwas, das extrem natürlich förderlich ist, um dann sich wirklich schlecht zu fühlen. Es gibt Leute, die werden sehr krank, wenn das Schiff im Hafen ist, weil sie wissen, ich bin jetzt auf dem Schiff, ich habe Schiffsplanken betreten. Mein Gott, jetzt passiert es, oder? Aber ein anderer Tipp noch, wenn man an Bord ist von einem Schiff oder auf einem Segelschiff oder wo auch immer, auf einer Segeljacht, nicht runtergehen, abblicken. Ja. Immer den Horizont anschauen, draussen bleiben. Das ist ganz wichtig. Sobald man runtergeht und abliegt, dann wird es mit dem Gleichgewichtssinn ein Problem und dann wird es einem meistens ganz, ganz wirklich grottenschlecht.
Du hast vorhin erzählt, wo sie den Ärmel reingezogen hat und gleich hast du jetzt einen langen Weg gemacht, eine steile Karriere auch. Wie ist es dann weitergegangen, wo du einfach gemerkt hast, ich will das beruflich auch machen, ich habe da meine Meilensteine, wo es immer steigend ein bisschen weiter raufgeht. Wie hat so ein bisschen deine Karriere im Schnelldurchlauf ausgesehen?
Ja gut, das wundert vielleicht die Leute, durch meine Tätigkeiten auch, bevor ich dann im Tourismus auch tätig war, was Musikstudium und Musikpromotion, ist das etwas ganz anderes gewesen. Und dann als Journalist und Industriefotograf gearbeitet und immer wieder hatte ich eigentlich die Möglichkeit gehabt, die Welt der Schifffahrt aus verschiedensten Perspektiven anzuschauen. Und dann mit meinen wirtschaftlichen Tätigkeiten, Wirtschaftsberatung und so weiter, hat sich das plötzlich ergeben, dass ich gemerkt habe, das ist ein Bereich, der unglaublich komplex vernetzt ist. Also nehmen wir zum Beispiel nicht nur die ganze Schifffahrt, dürfen wir vielleicht auch nicht vergessen, 90% vom Welthandel passiert immer noch per Schiff. Also wir sind extrem abhängig von der Schifffahrt. Aber wenn wir jetzt mal die Kreuzfahrtbranche wieder nehmen, die ist mit so vielen Bereichen vernetzt. Du musst ein Airline-Profi sein, du musst Entertainment, Gastro, du musst Logistik-Profi sein, Technik-Profi sein, du musst Destination-Management betreiben, weil die Schiffe bewegen sich ja, die sind immer an einem anderen Ort. Und all das hat so viele Möglichkeiten gegeben, sich dort interessant auch mit Leuten zu treffen, sich zu betätigen. Und vor allem, was meine Fähigkeit, die ich relativ bald entdeckt habe, war, ist ein Brückenbauer. Also Leute, die nicht voneinander wissen, Bereiche, die nicht voneinander wissen, zusammenzubringen. Und da ist für mich die Schifffahrt ein extrem guter Lehrmeister gewesen. Ich kenne, ehrlich gesagt, ich frage dich auch, Reto, ob es anders war, ich kenne keinen Bereich im Tourismus, sowieso in der Wirtschaft auch nicht, wo komplexer und enger vernetzt ist mit allen möglichen wie die Schifffahrt.
Wenn du jetzt einen Beratungsauftrag überkommst von einer grossen Reederei, auf einem Schiff bist, wie muss ich mir das denn so ein bisschen vorstellen? Gehst du schauen, ob alles schön abgestaubt ist, Teppich sauber, Beleuchtung gut in den Theater? Oder wie sieht denn so ein bisschen dein Arbeitsalltag aus?
Das kann es auch geben, aber es ist eigentlich weniger. Es sind mehr operative und strategische Geschichten. Also es geht um Management-Themen, es geht um Führungsthemen, Leadership-Themen, wie kann man ein Team führen. Auf einem Kreuzfahrtschiff haben wir doch immerhin bis zu 2.500 Leute von vielleicht 70, 80 Nationen. Stell dir das einmal vor. Es ist eigentlich wie eine UNO auf dem Meer, wie eine Stadt auf dem Meer. Wie führst du die? Wie führst du Leute einerseits, die sehr hierarchisch geführt werden müssen und auf der anderen Seite aber sehr auch im Teamwork müssen sich wiederfinden? Das kannst du an Land, kannst du es probieren, anders zu machen. Es funktioniert oft auch nicht, wie wir wissen. Auf dem Schiff dürft ihr das schlicht nicht erlauben. Und das sind Themen, oder dann auch neulich ist ein Beratungsauftrag mit der Panama Canal Authority, wo es darum geht, wie können wir anders kommunizieren. Die Probleme, die wir dann im Panama Canal haben, wegen Wasserknappheit, können immer weniger Schiffe durchfahren. Wie kommuniziert man das? Wie geht man mit dem um? Wie können wir die Branche an sich, Schifffahrtsbranche an sich, mehr auch Verständnis in der Politik zum Beispiel auch fördern? Da geht es um Weltwirtschaftssachen, da geht es um Sicherheitspolitik, China, also Schiffbau und so weiter. Also du siehst, es sind auch da sehr, sehr viele spannende Aspekte. Nebst dem, dass ich eben noch außerhalb der Schifffahrt auch viele Beratungsaufträge habe, immer mehr zum Beispiel im Gesundheitswesen. Jetzt haben wir das Thema ja mit den hierarchischen Führungsstrukturen auch.
Genau.
Also
genau.
Allein in der Schweiz sterben im Jahr etwa 2000 Leute in den Spitälern wegen Fehlern, die man hätte vermeiden können, wenn man miteinander anders geredet hätte. Das zeigt ganz klar, dass es wirklich einen Bedarf gibt an solchen Sachen.
Und findest du, kann man das Thema Leadership wirklich fast 1:1 transferieren in andere Branchen? Weil du sagst, es ist eine riesen Herausforderung auf so einem Schiff, fast die grösstmögliche Herausforderung. Oder gibt es denn da doch noch grosse Unterschiede? Jetzt auch in deiner Funktion als Dozent, wenn du oder Management-Coachings oder was auch immer, wenn du das weitergibst?
Ich finde, da wird Schifffahrt sehr unterschätzt. Wir können, das ist das, was ich auch gesagt habe. Für mich war Schifffahrt immer ein hervorragender Lehrmeister gewesen, und er ist es auch heute noch. Und heute habe ich das Privileg, dass ich das weitergeben darf. Also, wie man eben auf einer Schiffsbrücke zum Beispiel schafft, wenn man schlechtes Wetter hat, wenn man eben gewisse Herausforderungen hat, Verkehr hat und Leute, die sich, andere Schiffe, die sich vielleicht nicht an gewisse Vorschriften halten. Was machst du denn? Wie gehst du damit um, wenn du dann auch persönliche Probleme, Human Resource Probleme auf einem Schiff hast? Was man muss sagen, die Schifffahrt hat da viel von der Luftfahrt gelernt. Ich glaube, da ist unbestritten, Cockpit Resource Management und so weiter, wo ich auch unterrichtet habe. Ich habe ja bei der Swissair geschafft, mal eine Zeit lang. Dort kann man sehr viel davon lernen. Ein Schiff ist einfach ungleich komplexer. Und ich denke schon, dass ganz viel Wirtschaftsbereich an Land könnte eigentlich lernen, wenn man es gut macht, vom Schiff. Die Herausforderung, die wir haben in der Luftfahrt, haben wir mehr standardisierte Vorgaben. Da ist eigentlich der Level der Ausbildung in der Regel einheitlicher besser. Bei der Schifffahrt gibt es solche Schiffe, die das noch überhaupt nicht im Griff haben und katastrophal geführt werden, und andere, die es hervorragend im Griff haben. Ich beziehe mich natürlich auf die, die es hervorragend im Griff haben und lehre auch immer wieder noch, wie das die auf dem Schiff machen. Das ist schon sehr spannend, die Herausforderung immer live zu erleben.
Unter anderem an der BZLU kommen auch viele junge Studierende zu dir in die Vorlesungen, die eine Tourismuskarriere anstreben. Und es gibt ja dort sicher auch immer einige, die nicht einfach mitschwimmen wollen, sondern irgendwann auch mal eine Führungsposition übernehmen. Was gibst du den Jungen mit, um zu sagen, dort müsst ihr dranbleiben, das müsst ihr machen, damit ihr eben Karriereleiter ein bisschen aufklettern könnt?
Vielleicht zuerst noch eine kurze Bemerkung. Es ist nicht nur eine Tourismuskarriere, wir haben ja auch eine höhere Fachstufe Wirtschaft. Es gibt auch, also es ist beides, oder?
Genau.
Wirtschafts- und auch Tourismuskarriere. Aber es ist bei beiden genau das Gleiche. Ich denke, die Herausforderung ist vor allem mal Kommunikation. Das klingt so einfach. Haben wir schon so viel gehört. Aber eben, was heisst Kommunikation? Empathie, irgendwie Ausgangslagen richtig begreifen und sich Zeit nehmen, die Ausgangslage zu begreifen. Ich glaube, das kannst du in deiner Tätigkeit als Journalist vermutlich auch bestätigen. Sehr oft wollen die Leute viel schnell zur Lösung. Schnell, 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 wir haben keine Zeit. Und sie haben eigentlich das Problem und die Ausgangslage noch gar nicht begriffen. Und das ist etwas, wo man muss trainieren muss, dass man die Resilienz, das ist eine weiter wichtige Sache, finde ich, Resilienz, Frusttoleranz, Lernbereitschaft, dass man ruhig bleibt und sich genug Zeit nimmt, das Problem wirklich auch zu begreifen und zu analysieren. Erst dann können wir weitergehen in die Lösung. Also Interpretationen von Fakten unterscheiden und so weiter. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Und dann, was mir viel auffällt bei vielen jungen Menschen, das kann man aber auch für ältere Menschen übertragen, das ist, man redet ja immer von der Gen Z und von der psychischen Belastbarkeit. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube, Leute sind schon, wir leben in einer sehr komplexen, komplizierten Welt. Wir haben extrem viele Informationen, müssen das alles verarbeiten, alle müssen wir uns weiter optimieren. Was fehlt, ist ein Austausch, ein tiefgründiger Austausch miteinander. Man redet sehr oberflächlich. Man tut vieles schönreden. Oder? Ist immer alles cool, immer alles super gut. Das können wir von Amerika übernehmen. Oder, how are you? Amazing. Wir sind alle amazing. Wenn du sagst, es geht mir nicht so gut, das will man nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, dass man miteinander anfängt, auf einer anderen Ebene reden, sich austauschen. Und ich höre von vielen Studierenden immer wieder, wenn man ihnen auch ein Feedback zur Persönlichkeitsentwicklung gibt, das hat man jetzt so noch nie mehr gesagt. Das habe ich so nie gehört. Ich finde das erschreckend. Nicht in der Familie redet man so, nicht im Kollegenkreis redet man so. Und dann wundert man sich, dass Psychotherapiepraxen immer längere Schlangen haben.
Es gibt ja viele Vorurteile und Klischee. Du hast Generation Z angesprochen, so ein bisschen arbeitsscheu, lieber nur 60% als 100%, Freizeit viel wichtiger als der Job. Ich könnte da noch ganz viel anderes aufzählen. Wie nimmst du Generation Z wahr, wenn du direkt mit ihr zu tun hast?
Sehr unterschiedlich. Genauso wie sie uns vermutlich genauso, also wir Eltern auch unterschiedlich können vorgenommen werden. Ich denke, ganz wichtig ist zuerst mal, wir müssen voneinander lernen. Also beide, wir müssen offen bleiben, beide müssen voneinander lernen. Mehr von den Jüngeren, die Jüngeren mehr von den Eltern. Das ist das eine, was ich ganz wichtig finde. Und dann denke ich mir, eine grosse Herausforderung bei der sogenannten Gen Z ist einfach die Identitätslosigkeit, die sie noch haben. Sie wissen noch nicht, wer sie sind. Wie sollen sie das auch wissen? Wer sind sie? Wer wollen sie sein? Das sind wieder Fragen, die vielleicht unangenehm sind. Du gehst lieber ein bisschen eins saufen, auf Deutsch gesagt, hast eine lustige Party, oder? Aber die drängenden Fragen, die Dämonen, was wollte ich eigentlich, was habe ich für einen Sinn da, die kommen früher oder später. Dem musst du dich stellen. Da merke ich, dass ganz viele Leute, auch viele jüngere Leute, das nicht wollen. Wenn du das aufbringst, wenn ich das auch in einem Beratungsmandat, zum Beispiel in Panama, aufgebracht habe, nicht wer sie sind, sondern was ist wirklich das Problem, dann sagen alle, ja, du siehst ja noch nicht mehr ein Problem, wir haben dich nicht für das engagiert. Mal, ich habe mich genau für das engagiert. Und dann mit der Zeit merken sie es schon. Und das ist bei den Jungen, bei den Gen Z genauso. Sie nerven sich, wenn man gewisse Sachen, da wird man als Schwätzer angeschaut. Du machst immer alles so kompliziert. Nein, ihr müsst, da sind wir wie bei der Ausgangslage, aber ihr müsst auch wissen, wer sind ihr? Was sind eure Ängste? Was sind eure Sorgen? Dann kommen jetzt mit der Angst, das Huren, spürst du mich, fühlst du mich, Zeug, will ich nicht. Es wird keinen Weg daran vorbeiführen, das früher oder später anzuschauen. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was ganz wichtig ist. Sie wissen, sie sind extrem von Social Media und so weiter beeinflusst, im Sinne von das Optimierungspotenzial. Es gibt immer jemanden, der noch besser, noch cooler drauf ist. Es ist gar nicht zu arbeiten. Aber wer sind sie selber? Und wo sind ihre Werte? Ich habe das Gefühl, das sind, man kann viel, wie du sagst, wir können ganz viel darüber reden. Ich sehe es nicht so negativ. Es gibt immer ganz tolle Menschen, aber es kommt halt extrem darauf ab, von wo kommen sie familienmässig auch her. Ist eine Kultur von Kommunikation in der Familie schon da oder nicht? Und wenn nicht, merkst du plötzlich, jetzt werden sie mit etwas konfrontiert, wo sie noch gar nicht konfrontiert worden sind. Das ist, glaube ich, eine grosse Herausforderung.
Thomas, wir müssen leider schon zum Schluss kommen. Zeit rennt und am Schluss fange ich immer drei Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich kurz würdest fertig machen. Zu einer perfekten Kreuzfahrt gehört für mich?
Gute Crew, schöne Destinationen, viel Authentizität.
Das schönste Schiff, das ich je drauf war, bin,
ist... Kann ich nicht sagen. Sorry, die Antwort ist ganz gedacht, schnell gekommen.
Ich habe gedacht, wahrscheinlich ist es schwierig.
Es kommt ganz auf, was du willst, oder? Willst du alleine sein, willst du mit einem Partner sein, willst du mit Familie sein? Und schon haben wir verschiedene Anforderungen. Es gibt einige. Also ich kann das wirklich nicht sagen.
Und meine nächste Reise geht auf?
Auch ganz profan, schon wieder auf Deutschland, auf Kiel. Eigentlich, wie du gesagt hast, bin ich sonst auch noch anders unterwegs, aber jetzt gehe ich dann auf Kiel, durch die Auffahrt von der neuen Mein Schiff 7, von TUI Cruises.
Sehr schön. Bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Thomas, dass du Zeit genommen hast für den Besuch hier bei uns und wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Ebenso, Reto, danke vielmals. Freude und Privileg, sie hier zu sein.
Und euch danke ganz herzlich fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Talk gibt es heute in einer Woche. Ciao miteinander.